Radio Prag, Nachrichten.
Präsident Klaus kritisiert erneut die gemeinsame europäische Währung. In Brünn wurde die internationale Maschinenbaumesse eröffnet. In Prag entsteht eine Plattform des europäischen Gedächtnisses. Der tschechische Staatspräsident Václav Klaus hat am Montag die Entstehung der gemeinsamen europäischen Währung erneut scharf kritisiert. Anlässlich der Eröffnung der internationalen Maschinenbaumesse in Brünn sagte er, die jetzigen Probleme einiger Länder der Eurozone hätten gezeigt, dass die Eurozone ein Fehler gewesen sei. Klaus forderte zudem zu einer kompromisslosen und konsequenten Lösung der Situation um Griechenland auf. In Brünn wurde am Montag die 53. internationale Maschinenbaumesse eröffnet. An der größten Firmenpräsentation in Tschechien nehmen 1600 Firmen aus 25 Ländern teil. Dies ist um rund 10% mehr als 2010. Den Veranstaltern zufolge steige das Interesse der Maschinenbauhersteller an der Brünner Messe. Nach Brünn sind nach einigen Jahren mehrere Firmen zurückgekehrt, die während der Wirtschaftskrise an der Messe nicht teilnahmen, so die Organisatoren. Die Maschinenbaumesse wird in diesem Jahr durch eine Ausstellung über Transport und Logistik ergänzt. Es wird erwartet, dass bis zum Freitag bis zu 80.000 Fachbesucher die Brünner Messe besichtigen werden. Unter der Teilnahme von Premierministern der Visegrader Länder entsteht in Prag die sogenannte Plattform des europäischen Gedächtnisses und Gewissens. Die Ministerpräsidenten der Visegrader Staaten werden am kommenden Freitag am Abschluss eines Vertrags über die Gründung der Plattform teilnehmen. Dies teilte der Leiter des Prager Instituts für das Studium totalitärer Regime, Daniel Herrmann, am Montag mit. Die Plattform soll Herrmann zufolge eine Institution sein, die das Studium der totalitären Vergangenheit und die Auseinandersetzung damit auf europäischer Ebene koordinieren würde. Für die Entstehung der Plattform setzte sich Tschechien schon während seiner EU-Ratspräsidentschaft vor 2 Jahren ein. Die Plattform wird das Hauptbüro im Prager Institut für das Studium totalitärer Regime haben und soll auch in Brüssel Vertretung haben. Unter den ersten Projekten der neuen Plattform könne, so Herrmann, ein Lesebuch der europäischen Geschichte sein. An der Arbeit der Plattform waren sich 19 Institutionen aus 13 Ländern beteiligen. Das Schlossarchiv Scheinfeld der Fürsten zu Schwarzenberg kehrt nach mehr als 60 Jahren aus Tschechien nach Mittelfranken zurück. Über die bevorstehende Übergabe des Archivs informierte der tschechische Innenminister Jan Kubice am Montag in Prag die Medien. Das Archiv stellt mit seinem Umfang von rund 650 Metern Archivgut eines der größten und bedeutendsten Regionalarchive Mittelfrankens dar. Unter den Archivalien finden sich über 1000 Urkunden, darunter zahlreiche Königs- und Fürstenurkunden, sowie 4500 Amtsbücher und Akten. In Prag fand am Sonntagabend die Premiere eines Dokumentarfilms über den tschechischen Diplomaten Josef Korbel statt. An der Filmvorstellung nahm auch Korbels Tochter, die ehemalige US-Außenministerin Madeleine Albright, teil. Den Film mit dem Titel Muž s dýmkou, zu Deutsch etwa Der Mann mit der Pfeife, drehte der tschechische Regisseur Josef Císařovský. Als Filmvorlage nutzte er Madeleine Albrights Memoirenbuch. Albright sagte nach der Filmvorstellung, der Film zeige sehr gut nicht nur das Leben ihres Vaters, sondern schildere auch Erlebnisse derjenigen, die ihre Heimat verlassen mussten. Zum Abschluss das Wetter. Am Dienstag ist es in Tschechien auch weiterhin heiter, die Tageshöchsttemperaturen zwischen 22 und 26 Grad Celsius, in Lagen über 1000 Metern um 19 Grad Celsius. Sie hörten die Nachrichten von Radio Prag mit Martina Schneiberkova.
Herzlich willkommen bei Radio Prag. Sie hören die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Es ist wieder Montag und deshalb hören Sie heute wieder das Politgespräch mit unserem Experten Robert Schuster, heute anlässlich des 75. Geburtstages des Ex-Präsidenten Václav Havel und wie immer im Anschluss an unser Tagesecho. Letzte Woche fand ein von den Medien relativ unbemerktes Treffen des deutschen und des tschechischen Verkehrsministers in Berlin statt. Radio Prag hat dazu den tschechischen Verkehrsminister befragt. Ein neues Projekt zur Erhöhung der Staatseinnahmen hat das Finanzministerium diese Woche gestartet. Staatsanleihen, die nun auch die Bürger erwerben können. Wir erklären Ihnen, was es damit auf sich hat. Die Tschechen sind erfinderisch. Wie sehr lässt sich in einer Ausstellung des Nationalmuseums anschauen? Auch dazu, wie immer bei uns, mehr. Soviel zu unseren Themen des Tages. Mein Name ist Marco Zimmermann und ich begleite Sie durch unsere Sendung. Bleiben Sie dran. 2,5 Jahre, so lange haben tschechische und deutsche Verkehrsminister nicht mehr direkt miteinander geredet. Dabei gibt es kaum ein Feld in der grenzüberschreitenden Politik, das so dringend der Absprache bedarf. Ende vergangener Woche war nun der tschechische Verkehrsminister Pavel Dobeš erstmals zu einem Treffen mit Bundesverkehrsminister Ramsauer in Berlin. Nach der Rückkehr hat Dobeš exklusiv für Radio Prag seine Reise bewertet. Sie hören einen Beitrag von Till Janser.
Das Treffen sei ein wichtiges Signal gewesen, nachdem es in Tschechien zu mehreren Wechseln im Ressort gekommen war und einmal auch in Berlin, so Verkehrsminister Dobeš. Beide Seiten sprachen vor allem über große Projekte im Fernverkehr, Stichwort transeuropäische Netze. Mit der Landkarte in der Hand wurden die geplanten Trassen verglichen. Damit wir in der Lage sind, auf die Verhandlungen im Rahmen der EU zu reagieren und uns auch zeitlich bei den Bauprojekten abzustimmen. Es soll nicht mehr zu dem kommen, was in der Vergangenheit passiert ist, dass eine Autobahn auf der einen Seite bereits bis an die Grenze gebaut wurde und die Fertigstellung auf der anderen Seite langsamer verlief. Mehr Abstimmung ist praktisch auf allen Verkehrswegen nötig, außer in der Luft, zum Beispiel auf der Schiene. Über die Strecke Prag-Nürnberg waren sich beide Seiten nicht einig, deswegen muss sich die Bahn hier nun selbst verleumden. Sie betreibt einen Expressbus als schnellste Verbindung. Ende des Jahres hieß es sogar, der Bund rechne nicht mehr mit der Elektrifizierung des Anschlusses von Nürnberg nach Cheb, der sogenannten Franken-Sachsen-Magistrale. Dobeš ist nun mit anderen Informationen aus Berlin zurückgekehrt. Der Ausbau von Nürnberg nach Hof und danach weiter an die tschechisch-deutsche Grenze komme, sagt er. Dort liegt der Termin, glaube ich, bei beiden Abschnitten im Jahr 2015 und darauf folgt die Elektrifizierung im Verlauf der Jahre 2017-2018. Das ist nicht mehr so lange hin. Auf tschechischer Seite will man bis 2015 auch das fehlende Stück zwischen Prag und Pilsen ausbauen. Die großen Vorhaben heißen indes Hochgeschwindigkeitszüge. Bis 2050 sollen diese Züge zwischen Prag und Dresden sowie zwischen Prag und München verkehren. Probleme bestehen jedoch mit der Münchner Route, auf die Tschechien aber drängt. Eine schnelle Verbindung nur zwischen den beiden Städten rechnet sich nicht, deswegen soll über das nordböhmische Liberec bis nach Warschau verlängert werden. Dobeš spricht nun bei bayerischen Politikern von einem aktiven Interesse an dieser Lösung. Nichtsdestotrotz wurden wir von der deutschen Seite darauf hingewiesen, dass ihre Kosten-Nutzen-Analyse nicht aufgeht. Nun wird nach Möglichkeiten gesucht, den Bau billiger zu gestalten, indem bestehende Eisenbahnkorridore genutzt und modernisiert werden. Auf der Straße besteht immer noch eine Lücke in der Autobahn D8 auf tschechischer Seite. Den Ausbau der Strecke nach Dresden erschweren Klagen von Umweltverbänden. Hier läge es für die tschechische Seite im Interesse, die fehlenden 14 Kilometer bis 2015 fertigzustellen, vor allem um europäische Fördergelder abschöpfen zu können, so Dobeš. Schlechter stehen die Vorzeichen für den Ausbau des einzig möglichen Wasserweges, der Elbe. Tschechien als Binnenland hat ein immenses Interesse daran, den Fluss rund um das Jahr schiffbar zu machen. Sinnvoll ist das jedoch nur, wenn auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt die Fahrrinne vertieft wird. Hier sei es wichtig, den Dialog zu eröffnen, und das sei gelungen, resümierte der tschechische Verkehrsminister. Der Weg zu einer Entscheidung scheint indes noch weit zu sein. Auf deutscher Seite sind die Umweltverbände dagegen und die beiden betroffenen Bundesländer müssen sich noch äußern.
Noch immer viele offene Fragen im Verkehrswesen, auch 20 Jahre nach der Wende. 20 Jahre hat es auch gebraucht, bis die Tschechische Republik ihre eigenen Bürger als Gläubiger entdeckt hat. Denn seit diesem Montag gibt es eine neue Möglichkeit für die Tschechen, ihre Ersparnisse zu investieren. Denn erstmals werden Staatsanleihen auch an Bürger ausgegeben. Es sind drei Arten, die das Finanzministerium im Angebot hat, ab einem Jahr bis zu 5 Jahren Laufzeit. Eine Staatsanleihe wird den Nominalwert von 1 Krone haben. Interessenten müssen jedoch ein Paket im Mindestwert von 1.000 Kronen bestellen. Marketa Kachlikova mit den Einzelheiten.
Ab diesem Montag bis zum 1. November werden bei 3 tschechischen Banken Anträge auf Staatsanleihen angenommen. Es handelt sich um die erste Probeemission des Staates, für die 10 Milliarden Kronen bereitgestellt wurden. Bisher konnten nur größere Finanzgesellschaften die staatlichen Schuldverschreibungen kaufen, deren Wert bei mehreren Millionen Kronen lag. Mit dem Angebot an die Bürger wird das Mindestvolumen der Schuldscheine wesentlich herabgesetzt, und zwar auf nur 1.000 Kronen. Die einjährigen Anleihen garantieren einen Ertrag von 2%. Der Ertrag bei 5 Jahren Laufzeit erreicht durchschnittlich 3,09%. Die Inflationsrate wird allerdings nicht eingerechnet. Jan Torovský vom Finanzministerium.
Im Ertrag wird die Inflation zwar nicht eingerechnet, die Erträge liegen aber sowohl bei der einjährigen als auch bei der fünfjährigen Staatsanleihe über dem Inflationsziel der tschechischen Nationalbank. Der Investor wird daher auch vor Inflation geschützt sein.
Alle drei Arten der Anleihen können auch vorzeitig vor der Fälligkeit eingelöst werden. Die soll ohne Sanktionen und Gebühren etwa 4-mal pro Jahr möglich sein. Laut Finanzexperten handelt es sich bei den staatlichen Schuldverschreibungen um eine interessante Investitionsmöglichkeit für die Normalbürger. Tomáš Rampula von der Beratungsfirma AWD gegenüber dem tschechischen Rundfunk.
Der tschechische Staat ist ein zuverlässiger Schuldner. Er verhält sich verantwortungsvoll und druckt nicht zu viel Geld.
Rampula verweist jedoch darauf, dass manche Banken Termineinlagen anbieten, deren Rendite höher als bei den staatlichen Schuldscheinen sei.
Dadurch, dass der Staat Garantien für die Bankeinlagen bis zum Gesamtwert von 2,5 Millionen Kronen bei einer Einlage übernimmt, ist das Risiko bei den Bankeinlagen gleich hoch wie bei den Staatsanleihen. Wenn die Termineinlage bei einer Bank einen höheren Ertrag als die Staatsanleihe bietet, hat es keinen Sinn, die Anleihe zu kaufen.
Doch Finanzminister Miroslav Kalousek betont, die Garantien bei den Staatsanleihen seien noch stärker.
Die Sicherheit eines staatlichen Schuldscheins ist größer als die Garantien der tschechischen Regierung. Das ist tatsächlich eine absolute Sicherheit. Solange der Staat solvent ist, solange er imstande ist, Löhne an seine Angestellten und Renten an seine Rentner zu zahlen, zahlt er auch die Verpflichtung gegenüber seinen Gläubigern.
Die staatlichen Schuldscheine können aber nicht nur von tschechischen Bürgern, sondern auch von Ausländern gekauft werden. Zudem stehen sie auch Vereinen, Stiftungen und Kirchen als Investitionsmöglichkeit zur Verfügung.
Das war Markéta Kachlíková über den mehr oder weniger innovativen Versuch des Staates, über seine Bürger billiger an Kredite zu kommen. Innovativ zeigten sich die Menschen auch schon in der ersten tschechoslowakischen Republik. Seit Dienstag vergangener Woche bekommen die Prager und ihre Gäste im neuen Gebäude des Nationalmuseums eine Ausstellung zu sehen, die schon vom Namen her einiges verspricht. Venálezci a Venálezi, also Erfinder und Erfindungen, ist eine Ausstellung, bei der über 200 Exponate von tschechischen Schöpfern gezeigt werden, die die technische Entwicklung bedeutend mitgeprägt haben. Weitere Einzelheiten dazu hat Lothar Martin.
Josef Ressel ist einer der Erfinder des Schiffspropellers. Der Name Otto Wichterle steht für die Erfindung der Kontaktlinsen, František Čížek für die Bogenlampe oder Prokop Dibiš für den Blitzableiter. Ihnen und weiteren Erfindern nebst ihren Kreationen begegnet man auf dieser Ausstellung, die aber nicht nur altehrwürdige Gegenstände zu Gesicht bringen will.
Wir wollen, dass Kinder und Jugendliche ausprobieren, nach welchem Prinzip die Erfindung funktionieren. Sie sollen beispielsweise begreifen, wie eine Turbine oder eine Schiffsschraube funktioniert. Dabei helfen jede Menge interaktiver Elemente oder auch Comics. Kurz, die szenografische Gestaltung ist vor allem auf die jüngeren Besucher zugeschnitten.
Schildert der Direktor des Historischen Museums, Pavel Doša. Der Renner der Ausstellung ist gleichzeitig auch das größte unter allen Exponaten. Es ist der Prototyp eines Propellerschlittens vom Typ Tatra V855, der im Jahr 1942 in den Tatrawerken im Mährischen Kopschivnice hergestellt wurde. Pavel Doša beschreibt das blau-weiße Gefährt.
Das Gefährt steht auf 4 Holzskiern, an seinem Heck ist ein großer Propeller angebracht, der als Antrieb dient. Unter dem Propeller befindet sich eine Schalltrommel, die zur Steuerung der Skier dient. Eine Besonderheit des Propellerschlittens sind die zwei Lenkräder. Mit einem davon wurden die speziellen Skier gesteuert. Wie bei einem Skifahrer auf der Piste war es daher möglich, mit den Skiern zu bremsen oder auch enge Kurven zu schneiden.
Der 1942 gebaute Propellerschlitten, hierzulande auch Aerosan genannt, war im Auftrag der deutschen Wehrmacht entstanden. Zu welchem Zweck sie ihn einsetzen wollte, lässt sich heute jedoch nur erahnen.
Niemand weiß genau, wofür sie eingesetzt werden sollten. Vermutlich als Spähfahrzeuge oder aber als Überraschungsmoment für einen Blitzangriff.
Meint Vítězslav Hinner, der Restaurator und Konstrukteur der Firma Ecora. Seiner Meinung nach wollten die Deutschen das Schlittenfahrzeug ursprünglich zur Eroberung der russischen Ebene einsetzen. Als der Prototyp dann fertig war, sei die deutsche Wehrmacht allerdings schon auf dem Rückzug gewesen, weshalb kein weiteres Gefährt mehr produziert wurde, so Hinner. Im Auftrag eines amerikanischen Millionärs hat Hinner den Propellerschlitten vor 3 Jahren für ein amerikanisches Museum nachgebaut. Pavel Doscher aber betont, dass der jetzt im Nationalmuseum ausgestellte Aerosan Tatra V855 jenes Original sei, das vor 69 Jahren in Kopschivnice gebaut wurde. Ein Grund mehr, den Propellerschlitten auch als Blickfang und Besuchermagnet zu nutzen, ergänzt Doscher.
Der Propellerschlitten ist in jeder Hinsicht das größte unserer Exponate. Er wird die Besucher schon am Eingang fesseln. Und wir werden ihn anleuchten, damit er auch in der Nacht zu sehen ist und sich vorübergehende Passanten die Frage stellen, was das nur sein könnte. Er soll also die Neugier wecken.
Die Ausstellung Venales CA Venalesi läuft über 7 Monate. Man kann sie also noch bis Ende April 2012 im neuen Gebäude des Nationalmuseums in Prag besuchen. Sie hören weiterhin Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Der frühere tschechische Präsident Václav Havel wird kommenden Mittwoch seinen 75. Geburtstag feiern. In den Medien erschienen dazu in den vergangenen Tagen bereits Porträts und ausführliche Berichte, in denen Havels Verdienste gewürdigt wurden. Seit seinem Ausscheiden aus dem Präsidentenamt im Jahr 2003 ist es um den früheren Dramatiker und Bürgerrechtler still geworden. Er hat sich wieder vermehrt dem Schreiben gewidmet und aus aktuellen Diskussionen hielt er sich weitgehend heraus. Wenn er sich aber zu etwas äußerte, fiel die Kritik an den aktuellen politischen Entscheidungsträgern und ihrem Wirken verheerend aus. Ein gutes Beispiel für diese kritische Sicht war ein unlängst erschienenes Interview für die Tageszeitung Mladá Fronta Dnes. Über Václav Havel und dessen politisches Vermächtnis habe ich mit dem Mitarbeiter von Radio Prag, dem Politologen Robert Schuster, vor der Sendung ein Interview geführt.
Das Politgespräch.
Ja, Robert, in den 90er Jahren wurde die tschechische Politik oft stark vereinfacht als ein Duell der beiden Václavs, Havel und Klaus, dargestellt. Havel spielte in diesem Duell die Rolle des moralischen Übermenschen, könnte man sagen, der die Werte wie Menschenrechte und die Rolle der Bürgergesellschaft hochhielt, während Václav Klaus mit der freien Marktwirtschaft und der Herausbildung eines Parteienstaats in Verbindung gebracht wurde. Bestehen in der tschechischen Gesellschaft noch immer diese beiden Lager oder sind sie mit dieser Zeit verschwunden?
Tja, es mag ein wenig paradox klingen, aber wenn ich mir jetzt den öffentlichen Diskurs der vergangenen Monate und auch der vergangenen Wochen ansehe, dann habe ich das Gefühl, als ob diese Zeiten dieser klaren Lagerbildung hier, das Klaus-Lager und hier das Havel-Lager, als ob diese alte Konfrontation und Lagerbildung wieder zurückgekehrt ist. Denn wenn man sich anschaut, wie sich jetzt in Tschechien in den letzten Monaten das, sagen wir mal, nationalkonservative Lager herausgebildet hat, das heißt ein Lager bestehend aus Europaskeptikern, aus Leuten, die sich sehr stark in dieser Affäre um Ladislav Batora engagiert haben, also das ist dieser hohe Beamte des Bildungsministeriums mit gewissen, sage ich mal, jetzt rechtsradikalen Tendenzen oder einer gewissen nationalistischen Vergangenheit. Und so sieht man, dass die Leute, die sich jetzt um dieses nationalkonservative Lager bilden, dass da jetzt auf einmal wieder diese alten Feindbilder entstanden sind, wo Václav Havel mit seinem Motto die Wahrheit und Liebe muss über Lüge und Hass siegen, das war das Motto der ersten Präsidentschaft Václav Havels, dass man jetzt wieder versucht, diese Leute, die Ideale Havels hochhalten, irgendwie anzuschwärzen. Man versucht, diese Leute als vaterlandslose Gesellen darzustellen, wenn ich das etwas überspitzt formulieren darf. Also als etwas Negatives und versucht sich an denen abzuarbeiten. Also in diesem Sinne ist eigentlich das Politverständnis Havels, dass er auch immer war, das Land kann sich nicht isolieren, das Land gehört zu Europa, muss sich an der Globalisierung offensiv beteiligen, sind wieder diese Ideale Havels präsent in der tschechischen Gesellschaft, wenn auch vielleicht nicht in dem Zusammenhang, in dem sich das Václav Havel selber wünschen würde.
Was ist denn aus diesem politischen Stil von Havel geworden? Also dieses Politikverständnis, gibt es davon noch etwas? Ist davon etwas übrig geblieben? Gibt es heute eine Person oder eine Gruppe, die diese Werte noch hochhält?
Ja, wenn überhaupt, dann lassen sich diese Spuren, wenn ich das so sagen darf, am ehesten bei Persönlichkeiten finden, die früher in den 90er Jahren sich sehr stark in der Umgebung von Václav Havel bewegt haben. Allerdings mit unterschiedlichen Ergebnissen. Also Spuren findet man sicherlich bei den Grünen, also dieses ganze Konzept der Bürgergesellschaft, das wird dann von den Grünen sehr stark hochgehalten. Aber natürlich in einem engen Umfeld von Václav Havel bewegte sich auch ein gewisser Alexander Vondra, der heutige Verteidigungsminister, aber Mitglied der ODS, also eine Partei eben von Václav Klaus.
Ja, Karel Schwarzenberg, der lange Zeit Havels Büroleiter war.
Genau, und bei Schwarzenberg will ich jetzt etwas anhalten, weil Schwarzenberg ist vielleicht derjenige Politiker, der am ehesten noch diese Ideale oder das Vermächtnis Václav Havels und auch den Politikstil weiterhin irgendwie konserviert oder irgendwie aufrechthält. Vielleicht mit dem Unterschied, dass er realist genug ist, weil er weiß, dass man für die Ideale und für die großen Werte auch politische Mehrheiten braucht und sie im Zweifelsfall auch organisieren muss. Das war etwas, was Václav Havel immer wieder unterschätzt hat. Er war kein Redner, der jetzt im Parlament, Mehrheiten hinter sich hätte. Er hat versucht, mit großen Reden sich direkt an die Öffentlichkeit zu richten. Und dabei ist er dann auch oft missverstanden worden. Also in diesem Sinn ist vielleicht Schwarzenberg am ehesten derjenige, der jetzt diese Ideale Havels hochhält.
Ist das vielleicht auch einer der Gründe, warum, warum der jetzige Präsident Klaus gerade auch Schwarzenberg öfter attackiert?
Sicher, das ist sicherlich ein Grund, weil er vielleicht eben in Schwarzenberg denjenigen sieht, der dieses Gegenmodell, was Václav Klaus ja seit vielen Jahren vertritt, ist dieses Gegenmodell am ehesten verkörpert und ihm natürlich auch gefährlich werden könnte, denn Politik ist natürlich auch ein Machtspiel.
Was assoziieren die Tschechen denn heute noch mit dem Namen Havel? Können Sie sich darunter überhaupt noch etwas vorstellen oder ist das eher so eine Erinnerung aus einer vergangenen Zeit?
Ich denke, da ist eine interessante Entwicklung, hat eine interessante Entwicklung stattgefunden. Früher, vor 10, 15 Jahren, wurde Havel praktisch für alles Schlechte in dem Land verantwortlich gemacht. Also alles, was schiefgelaufen ist, dafür konnte Havel oder dafür wurde Havel verantwortlich gemacht. Auch wenn er oft oder in den meisten Fällen nichts dafür konnte. Denn als Präsident hatte er ja von Beginn an relativ geringe Kompetenzen, sich direkt in die Tagespolitik einzubringen und dort auch einzuschalten. Aber ich würde sagen, nachdem er nun das Präsidentenamt verlassen hat 2003 und sich auch aus der Politik zurückgezogen hat, ist auch eine gewisse Entspannung bei den Tschechen eingetreten, was jetzt die Person Havels oder die Beurteilung der Person Havels angeht. Und diese Abstinenz hat ihm also sicherlich gut getan, dass er sich also jetzt nicht nach seinem Abgang aus dem Präsidentenamt zu allem und zu jeder Kleinigkeit geäußert hat. Und es wird jetzt interessant werden, wie es sein Nachfolger Václav Klaus mit diesem Ausscheiden aus dem Präsidentenamt 2003 machen wird, weil er ist jemand, der sich wirklich sehr oft einbringen muss und ob er auch eher diese Abstinenz wird aufrechterhalten können.
Ja, vielen Dank, Robert, für die Einschätzung.
Danke.
Robert Schuster mit einer Bewertung von Havels Werk und Vermächtnis. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des publizistischen Teils unserer Übertragung angelangt. Bis zu unserer nächsten Sendung heißen wir Sie gerne auf unserer Website www.radio.cz willkommen. Dort finden Sie alle unsere Beiträge in Schrift und Ton sowie regelmäßig aktualisierte Nachrichten. Und natürlich begrüßen wir Sie auch gerne auf unserem Facebook-Profil. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Durch die Sendung führte sie Marco Zimmermann. Na slyšenou, bis zum nächsten Mal.